Danke, dass er heute uns am Wort dient, und wir sind so froh, Herr, dass wir dein Wort haben, Herr, was ein Licht auf unserem Weg ist, Herr, und wir bitten dich, Herr, dass du uns das Wort aufschließt, und Herr, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter, und danke, dass du den Ernst mächtig segnest heute, und danke für deine Gegenwart. Amen.
Vielen Dank, dass ich heute wieder das Vorrecht habe, hier das Wort Gottes mit euch zu teilen. Wir leben ja in aufregenden Zeiten, haben wir heute Morgen schon gehört. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe diese Woche, habe ich einen Anruf bekommen von meiner Tochter. Die ist zurzeit hochschwanger. Wir sind alle sehr voll Erwartung in diesen Tagen. Ihr erstes Baby. Aber ich habe schon an der Stimme gehört, dass irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmt, als sie mich angerufen hat. Man muss wissen, sie ist verheiratet mit einem Mann, der ist Pilot bei German Wings. Und dann sagt sie zu mir mit gebrochener Stimme, hast du schon gehört? Sorry, was denn? Ja, ein A320, genau das Flugzeug, das er fliegt, ist heute abgestürzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie mir das so richtig tief hineinging. Aber sie sagte gleich dann, und so wollte sie mich auch beruhigen, mein Mann ist zu Hause. Er hatte heute Standby, also er ist also als Ersatzpilot eingeteilt gewesen. Er musste heute nicht fliegen. Trotzdem, so schnell kann sich die Welt verändern. Heute ist alles noch in Ordnung. In der nächsten Minute ist nichts mehr in Ordnung. Und ich glaube, das war auch in Deutschland so. Wir alle haben das ja mitbekommen. Ich habe das natürlich dadurch etwas näher mitbekommen, weil es war auch ein Kollege von meinem Schwiegersohn, der hat mit ihm zusammen die Schule gemacht. Und dann geht dann das ganz so sehr nahe. Und ich musste meine Predigtvorbereitung unterbrechen. Ich war einfach nicht mehr in der Lage, da weiterzumachen. Am nächsten Tag dann habe ich das zusammen geschrieben. Aber die Frage ist dann immer, wenn so etwas ganz Großes passiert in unserem Leben, oder auch im Leben eines Volkes, im Leben eigentlich der ganzen Welt. Wo war Gott? Hat Gott das nicht gesehen? Ist Gott ein Gott, der uns nicht sieht? Ist er blind? Und darum soll es uns heute Morgen auch gehen, das ist auch mein Thema, aus dem 1. Mose Kapitel 16, wo es heißt, du Gott siehst mich. In der Wohnung meiner Eltern, da entsinne ich mich noch, als kleiner Junge, hing ein Spruch an der Wand, ganz altertümlich so gezeichnet, du Gott siehst mich. Das ist aus der Geschichte mit Hagar, als sie von Sara verstoßen wurde, beziehungsweise als sie gedemütigt werden sollte, ist sie davongerannt, hochschwanger auch. Und da begegnet sie Gott und da heißt es dann, im 1. Mose Kapitel 16, Vers 13, da nannte sie Jehova, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nach dem, der sich hat schauen lassen, oder in anderen Worten ausgedrückt, oder in einer anderen Übersetzung, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist also ein Gott, der dich sieht und der mich sieht. Und darum wollen wir uns heute Morgen einmal das näher anschauen, was das für uns als Christen bedeutet. Gott sieht alles, Gott sieht mich. Und wie wir wissen, hat sich der Zugang zu Gott durch den Sündenfall etwas verändert. Vor dem Sündenfall war es nicht nötig, dass Gott nach mir geschaut hat oder nach dem Menschen geschaut hat, denn der Mensch hatte unmittelbar eine Beziehung zu Gott. Er konnte jederzeit zu ihm gehen, er ist mit ihm unterwegs gewesen. Es gab keine Distanz zwischen ihm und Gott. Wir wissen, dass er mit ihm unterwegs war im Garten Eden. Und erst nach dem Sündenfall, als der Mensch sich erhoben hat gegen Gott, da ist diese unmittelbare Beziehung zu Ende gegangen. Aber die Sehnsucht im Menschen nach Gott ist geblieben. Und das ist das Problem und das wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Also die Frage dann, war der Mensch für immer von Gott getrennt? Ich meine jetzt die Menschheit. Oder hat Gott diesen Menschen nach wie vor gesehen? Wir sehen und wir werden das jetzt auch gleich an den Beispielen sehen, der Zugang zu Gott war plötzlich verändert. Vorher war er unmittelbar, da stand nichts zwischen Gott und dem Menschen und plötzlich stand eine Schuld zwischen Gott und dem Menschen. Und diese Schuld, das nicht nur eine theoretische Schuld ist, sondern eine praktische, moralische Schuld, war plötzlich zwischen dem Menschen, sodass der Mensch zu Gott nicht mehr hingehen konnte. Wir alle oder jeder Mensch hat diese Sehnsucht, die geblieben ist, aber er weiß nicht, wie er diese Sehnsucht ausdrücken soll, wie er mit dieser Sehnsucht umgehen soll. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie Gott damit umgegangen ist im Laufe der Geschichte der Menschheit. Denn niemand kann sich vor Gott verstecken. Es heißt im Jeremia zum Beispiel, in Jeremia 23, Vers 24, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde füllt, spricht der Herr? Also hier ist ganz deutlich, vor Gott kann sich niemand verbergen. Vor Gott kann sich niemand verstecken. Gott sieht mich, Gott sieht uns und Gott schaut nach dem Menschen. Und wie ich eingangs erwähnt habe, nach Geschehnissen, wie das in dieser Woche passiert ist, muss man sich schon fragen, ob dieses Schauen nach dem Menschen irgendeine Auswirkung hat. Ob das denn nicht verhindert werden könnte, so ein Unglück, wie wir diese Woche erleben mussten. Und was das bedeutet, dass Gott nach dem Menschen schaut. Und da haben wir eine Antwort schon sehr früh. Im Psalm 14, Vers 2 heißt es, und das ist, glaube ich, ein Schlüssel zu diesem Thema, der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Es scheint so zu sein, dass plötzlich sich das geändert hat, dass Gott nicht mehr mitten unter den Menschen wandelt, wie damals im Paradies, sondern dass jetzt der Mensch sich aufmachen muss, um nach ihm zu fragen. Und dann ist ja wieder die Frage, ist denn Gott überhaupt so gegenwärtig, dass die Menschen ihn finden können? Wir haben ja auch eine Geschichte vor Christus. Tausende von Jahren haben die Menschen denn überhaupt Zugang bekommen zu diesem Gott? Hat Gott sich denn sehen lassen? Oder war er verborgen in dieser Zeit und die Menschen konnten ihn gar nicht finden? Aber wie ich dann so das Alte Testament dadurch durchgeforstet habe, habe ich herausgefunden, der Name des Herrn zieht sich durch das ganze Alte Testament und zwar nicht nur für das Volk Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Wir lesen dann auch, oder wenn wir die ersten Kapitel im Buch 1. Mose lesen, da lesen wir, dass bereits 200 Jahre nach dem Sündenfall der Sohn, heißt es bei Sohn des Seth, Enosch, hat angefangen, den Namen des Herrn zu verkündigen. Das heißt, auch damals schon wurde der Name des Herrn verkündigt und Gott war zugänglich für den Menschen, allerdings dieses Mal aus einer anderen Perspektive und aus einer anderen Position heraus. Er ist nicht mehr der Mensch, der jetzt einfach zu Gott gehen kann, sondern Gott muss jetzt gesucht werden. Jetzt nach Gott muss gefragt werden und zu Gott kann ich mich nur nähern, wenn ich meine Schuld anerkenne. Ich kann nicht mehr einfach so zu ihm gehen. Das heißt, es braucht eine Demut und damals gab es auch schon Menschen, die das gemacht haben. Wir haben zum Beispiel Henoch, da wird uns berichtet, dass er mit Gott wandelte. Und man muss sich ja fragen, wieso kann er mit Gott wandeln, wenn man gar nicht weiß, wer Gott ist. Und er wandelte so mit Gott in so einer Gerechtigkeit, dass Gott ihn nach 300 Jahren, wie es heißt, einfach hinwegnahm und er wurde nicht mehr gefunden auf dieser Erde. Er war ein gerechter Mann und er hat Gott sucht und hat Gott gefunden und hat nach Gottes Willen gelebt. Es war einer, wird uns berichtet. Und die restliche Menschheit hat weder nach Gott gesucht, hat Gott auch nicht gefunden und ist den eigenen Weg gegangen. Man muss sich ja fragen, warum? War es Gottes Schuld? Gott war immer da. Gott hat immer diese Menschheit betrachtet. Seine Hand war immer ausgestreckt, sonst wäre es für Henoch nicht möglich gewesen. Ein weiteres Beispiel ist Noah. Heißt es, und Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und Noah hat den Willen Gottes getan. Und zwar einen Willen, der so unmöglich war, so unsinnig eigentlich war, nämlich ein Schiff, und zwar ein sehr großes Schiff mitten am Land zu bauen, wo noch nie auch nur Wasser in der Nähe war. Und für 120 Jahre lang hat Noah dem Menschen gepredigt und das Schiff war dort und ich bin mir überzeugt, dass damals die Menschheit wusste, da ist irgend so ein Verrückter in der Wüste oder am Land da draußen und baut hier ein riesiges Schiff. 300 Meter lang, so ein Schiff konnte erst im letzten oder im vorletzten Jahrhundert, ich glaube im letzten Jahrhundert erst nachgebaut werden. Vorher war es technisch gar nicht möglich. Also das war schon ein Aufsehen. Und er hat gepredigt und hat gesagt, da ist ein Gott, dem es nachzufolgen geht, kehrt um. Denn es wird eine Flut kommen und sie wird euch alle vernichten. Ich bin mir sicher, die Leute haben sich wahnsinnig beschwert hinterher, dass Gott so etwas Furchtbares tut und eine Flut bringen lässt. Kaum einer hat wohl gesagt, ja, hat uns ja 120 Jahre lang gewarnt. Und zwar die Menschheit, nicht das Volk Israel. Ich möchte das nochmal hinzufügen. Der Mensch ist offensichtlich nicht bereit, Buße zu tun, umzukehren und zu sagen, ja, du bist Gott und ich bin ein Mensch. Nein, auch damals war es schon so, ich will meine Wege gehen. Ich will das tun, was ich will. Ich will nicht von Gott gesehen werden. Und dieses Thema zieht sich eigentlich durch das ganze Alte Testament hindurch. Wenn wir an Mose denken. Mose hat angefangen und hat gesagt, ich will nicht zum Pharao gehören, ich will zu diesem Volk gehören, zu diesem Sklavenvolk, zu dem Volk Gottes. Er hat sich schon früh gedemütigt. Hat dann allerdings aus sich heraus versucht, sein Volk zu erlösen, weil er war ja nun nicht irgendjemand, er war ja nun der Sohn des Pharao. Und wahrscheinlich auch wäre er ein Pharao geworden, wenn er nicht freiwillig darauf verzichtet hätte. Er hat das erkannt und Gott hat ihn dann später, wie wir alle wissen, gerufen. Und er ist hingegangen und hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft erlöst. Und auch hier haben wir wieder dasselbe Bild. Ägypten war ein Weltreich. Jeder in der damaligen Welt hat Ägypten gekannt, den Pharao. Es gab keine Macht damals, die größer war als das ägyptische Weltreich. Und da kommt ein Mose und fordert dieses Weltreich heraus. Und ihr glaubt nicht, dass das verborgen geblieben wäre. Nach den 10 Plagen wusste in Ägypten jeder, dass es einen Gott gibt. Dass es einen großen Gott gibt und dieser Gott über allen Göttern ist. Denn alle ihre Götter konnten auch nur nicht im Ansatz mithalten mit diesem Gott. Und wieder ist es nur eine kleine Schar von Menschen, die umkehren und die mit diesem Gott gehen. Und dann haben wir das Volk Israel. Hier ist es nun ganz deutlich sichtbar. Das Volk Israel ist unterwegs, hat als Volk Gottes, als die Auserwählten, diese Wunder erlebt, die nicht zu beschreiben sind. Das Weltreich wurde in die Knie gezwungen, die gesamte Armee dieses Weltreichs wurde vor ihren Augen vernichtet. Sie konnten nichts gegen sie machen, sie wurden errettet immer und immer wieder. Und kaum waren sie 3 Tage in der Wüste, hatten kein Wasser mehr. Eigentlich in der Lappalie verglichen mit den ganzen Wundern, die sie erlebt hatten vorher. Wo Gott sie gerettet hat aus unmöglichen Situationen. Und schon kommt das Murren auf und sagt, mein lieber Mose, was hast du hier, was für einem Gott dienst du? Was hast du hier angerichtet? Du führst uns in die Wüste, damit wir hier verdursten. Natürlich ist es schlimm, kein Wasser zu haben, aber sie haben nichts begriffen und sie wollten nichts begreifen. Und dann hat Gott, und das ist das, was mich immer wieder so fasziniert, Gott sich gedemütigt und ist mit ihnen unterwegs gewesen in einem Zelt. Eigentlich ist das schon so ein Bild auf Jesus. Gott wohnt in einem Zelt aus Ziegenfellen. Er hat nicht einen Palast sich bauen lassen, wie normalerweise die Menschen damals gewohnt waren, ihren Göttern große Paläste zu bauen und große Statuen aufzurichten und sie anzubeten. Nein, er ist in einem Zelt mit ihnen unterwegs gewesen in der Wüste. Und können wir uns vorstellen, da ist der lebendige Gott, der das Großes getan hat, mitten unter ihnen. Er ist sogar noch sichtbar in der Feuersäule und in der Wolkensäule, so damit sie jederzeit zu diesem Zelt gehen können und sagen, mein Gott, wir haben dieses Problem, bitte hilf uns. Was haben sie gemacht? Kaum war Mose mal 40 Tage nicht da, schon haben sie sich einen anderen Gott gemacht und haben gesagt, das ist dein Gott, dieses goldene Kalb. Das haben sie angebetet und das haben sie umjubelt und ihren Gott, der das alles getan hat, haben sie vergessen. Es ist fast nicht nachvollziehbar, dass der Mensch so vergesslich sein kann. Und dass er auch, wenn er dann Probleme hat, jedes Mal seine eigene Lösung bringt. Und sagt, ja, hättest du uns nicht aus Ägypten geführt, dann würden wir hier jetzt nicht Manna essen müssen. Wir wollen mal Fleisch haben. Da machen sie aber nicht, da kommen sie nicht zur Stiftshütte und bitten Gott demütig, gehen auf ihre Knie und sagen, Gott, du siehst doch, dass dieses Manna auf Dauer auch nicht den Appetit so anregt. Es ist zwar gesund, wir können leben damit, aber wir hätten auch mal was Richtiges zwischen den Zähnen. Ihr habt mal Fleisch wieder. Würdest du uns das schenken? Einfach, Gott ist ja da bei ihnen. Aber nein, sie wollen gleich Mose steinigen dafür und sagen, lasst uns zurückgehen nach Ägypten, weil hier, das wird sowieso nichts. Zu Recht wird Gott zornig. Was soll er noch alles tun? Er ist mitten unter ihnen. Er sieht sie und sie sehen ihn. Und trotzdem, wenn sie Probleme haben, gehen sie woanders hin, um die Lösung zu finden. Sie murren, sie schreien, sie beschweren sich und sie sind fast immer unzufrieden. Das ist interessant. Gott ist mitten unter ihnen. Gott zeigt sich. Gott sagt, ich schaue euch an. Nichts ist mir verborgen vor euch, von euch. Und ich helfe euch. Sonst würde ich nicht in der Wüste mit euch unterwegs sein. Sonst würde ich nicht auch mir ein Zelt bauen lassen, so wie ihr in Zelten wohnt. Ihr braucht nur zu mir kommen. Kommt zur Hütte des Stifts. Ich bin Gott und was ich tun kann, habe ich euch schon gezeigt. Aber es zieht sich durch die ganzen 40 Jahre Wüstenwanderung hindurch. Mir ist nicht einmal bekannt, dass das Volk geschlossen gekommen wäre, um Gott zu bitten für Wasser oder für Brot oder für andere Dinge. Und kaum waren sie ja auch auf dem Weg, und ein paar Leute waren dann unterwegs im gelobten Land und haben ihnen Kunde gebracht und haben gesagt, da oben sind Riesen. Sie haben kurz vorher ein gesamtes Weltreich besiegt, haben die gesamte Armee vernichtet und jetzt kommen da ein paar Riesen daher. Und was macht das Volk Israel? Jammert und klagt, dass da oben Riesen sind. Nur zwei waren dabei und haben gesagt, was jammert und klagt ihr überhaupt? Haben wir nicht gesehen, was Gott getan hat in unserer Mitte? Ist nicht Gott in unserer Mitte? Der Rest hat alles vergessen gehabt, weil da nämlich ein paar Riesen sind. Und ich weiß nicht, wo deine Riesen sind in deinem Leben. Wir werden in unserem Leben immer wieder mit Riesen konfrontiert. Mit Riesen, die wir nicht bewältigen können. Und die Frage stellt sich dann schon, ob wir dann Umwege machen und sagen, nö, da gehen wir nicht hin oder das tun wir nicht. Diesen Auftrag erledigen wir nicht, weil dort könnte ja ein Riese sein und der ist mir zu stark. Oder ich gehe hin und sage, Herr, was ist schon ein Riese, wenn ich dich sehe? was du getan hast. Also wir sehen hier dieses Zeichen, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, ist nie im Verborgenen gewesen. Die gesamte Menschheit hat keine Ausrede. Auch damals war es ja so, dass die ganzen Völker um dieses Geschehen herum informiert waren. Sie wussten, da ist ein Volk in der Wüste, wo jeder weiß, dass er nur eine Woche oder zwei Wochen überleben kann. Und da ist ein Millionenvolk, das schon seit Jahrzehnten in der Wüste ist und immer noch lebt und scheinbar gut lebt. Das ist nicht verborgen geblieben in der damaligen Welt. Und sie alle wussten, dieses Volk hat einen Gott, der anders ist als unsere Götter. Dieser Gott muss, der tut Wunder am laufenden Band. 40 Jahre lang haben die Völker um dieses Volk Israel herum gesehen, wie Gott wirkt. Die wussten ja auch, ich meine, ein Millionenvolk kann in der Wüste Sinai, so groß ist diese Wüste nicht, dass das übersehen werden könnte. Alle Völker in dieser Gegend wussten um das. Sie wussten daher auch um diesen Gott. Und kaum einer kam hier auf die Idee, nach diesem Gott zu fragen. Im Gegenteil. Es heißt ja, dass sie ihren Göttern und ihren Götzen gedient haben. Und diese Götzen waren nicht gerade menschenfreundlich. Dem Moloch, dem Baal und dem Balim, Aschera und wie sie alle hießen. Alles grausame Götter. Und Gott hat diese Welt angesehen, er hat diese Welt niemals aus den Augen verloren und hat in dieser Welt immer Zeichen gesetzt, den Menschen eine Möglichkeit gegeben, umzukehren. Und auch das Volk Israel war ja aufgefordert. Menschen, die umgekehrt sind, die sich diesem Volk anschließen wollten, mussten sie aufnehmen. Es waren zwar bestimmte Bedingungen, aber jeder konnte damals Jude werden, wenn er wollte. Denn der Fremdling musste nach dem Geboten Gottes aufgenommen werden. Nur wenige Menschen sind diesem Ruf gefolgt. Und dann haben sich Menschen Götter geschaffen. Das ist interessant, diese Sehnsucht nach Gott ist ja, zieht sich ja auch wieder durch die ganze Menschheit. Wir haben uns alle, oder alle Kulturen der Menschheitsgeschichte haben Götter erschaffen. Und diese Götter waren interessanterweise immer negativ besetzt, waren immer furchterregend. Ob das ein Drache war, ob das ein Wodan war aus der Geschichte der Germanen zum Beispiel, mit dem Spieß, ob das Zeus war, immer wieder waren es Götter, die die ganzen Dinge des Menschen verkörpert haben. Diesen Egoismus, diese Haltung des Menschen. Sie waren zornig, sie waren eifersüchtig. Sie waren hinterlistig. Sie hatten alle diese Menschen, die uns Menschen auch so nahe sind. Also wir haben uns Götter geschaffen, die uns ähnlich sind. Genau umgekehrt. Als bei unserem Gott. Bei diesem Gott, der sich einen Menschen geschaffen hat, ihm zum Bilde. Und der Mensch hat sich abgewandt, hat das Böse angenommen und hat sich dann wiederum Götter geschaffen, die genau das Gegenteil sind. Und diese Götter waren natürlich keine Götter, die uns immer gesehen haben. Da musste man schon hingehen. Diese Götter konnte man verwenden für die eigenen Zwecke. Hat man ihnen gedient, hat man ihnen Opfer gebracht, hat man gehofft, dass sie einem wohlgesonnen sind. Darum haben sie auch so viele Götter für die Ernte und für das Leben, für alles Mögliche hat man sich Götter erschaffen, damit man dann auch jeweils den jeweiligen Gott anbeten konnte. Aber da habe ich keine Reue und keine Buße gebracht, sondern ich bin einfach hingegangen und habe diesem Gott Opfer gebracht und habe gehofft, dass er mir hilft. Ich habe Gott instrumentalisiert. Ich habe mir einen Gott geschaffen, der nach meinem Bilde ist. Wir können alle Götter der Geschichte anschauen. Alle haben sie diese Attribute. Es gibt keinen, von dem man sagen kann, das ist ein Gott der Liebe. Die Griechen haben das noch etwas übertrieben. Sie haben nämlich gesagt, damit wir wirklich alle Götter erwischen, dienen wir auch einem unbekannten Gott. Falls da noch einer wäre, der jetzt außerhalb der üblichen Götterwelt ist, die wir so erfunden haben, dienen wir gleich noch einem dazu, damit wir wirklich die ganze Palette der Götter abgedeckt haben, damit wir auch allen dienen können, damit diese Götter uns alle dann wohlgesonnen sind. Und während dieser ganzen Zeit schaut Gott dieser Menschheit zu und ist mitten in dieser Menschheit gegenwärtig. Und der Mensch kehrt nicht um. Das Volk Israel war ein Zeichen. Auch da war wieder sichtbar für die gesamte Menschheit damals, für die gesamten Weltreiche, da ist ein Volk, das ist anders. Irgendwie, die dienen einem anderen Gott. Die haben das nicht, was wir haben. Obwohl Israel immer wieder auch versagt hat auf diesem Weg. Und ich glaube, und da komme ich jetzt zum Neuen Testament, ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, unser eigenes Gottesbild zu schaffen. Und dieses Gottesbild ist nicht immer deckungsgleich mit dem Bild oder mit dem Gott, dem wir dienen. Wir müssen sehr vorsichtig sein und auch mal analysieren, welch einem Gott dienen wir. Denn nach all diesen Jahren, nach all diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden ist Gott in Christus auf diese Erde gekommen. Jetzt ist Gott mitten in diese Menschheit hineingetreten und ich sage bewusst Menschheit, er ist zwar nach Israel gekommen, aber er ist gekommen für die Menschheit und nicht für Israel alleine. Er ist gekommen als Gott und da wieder ganz anders, als die Menschen sich das vorgestellt haben. Sowohl die Frommen wie auch die anderen. Er kam in einer Krippe zur Welt und das ist bis heute ein Phänomen. Das größte Ereignis, das je auf dieser Erde passiert ist, das war das Kommen Gottes selbst. Nun ist Gott gekommen und hat sich offenbart und hat gesagt, so bin ich. Und da merken wir, wie zwei Welten aufeinandertreffen, denn so haben wir uns Gott nicht vorgestellt, so hat die Menschheit sich Gott nicht vorgestellt und so haben sich auch die Frommen, Israelis bzw. Juden damals, die ja meinten, Gott zu kennen, nicht vorgestellt. So nicht. Und das ist bis heute so geblieben. Gott kommt so ganz anders, demütig, ohne Achtung der Werte dieser Welt. Null Achtung der Werte dieser Welt. Der Teufel kommt ja mit diesem Angriff gleich, so wie er auch uns angreift. Alle Reiche dieser Welt will ich dir geben. Alle. Du bist ein gemachter Mann, du bist ein reicher Mann, du hast alles. Und wohlgemerkt, Christus war ein Mensch geworden. Daher anfällig auch für die Versuchungen. Allerdings ohne Sünde, wie wir lesen. Und da kommt gleich der Teufel mit seiner größten Waffe und sagt, das will ich dir alles geben. Und Christus weist ihn gleich zurecht. Und sagt ihm damit, das alles interessiert mich überhaupt nicht. Denn darin ist keine Erfüllung zu finden. Ich bin gekommen, den Willen des Herrn zu tun. Und nicht deinen Willen und mich nicht ablenken lassen zu lassen von dir. Und das ist doch das Problem. Christus kam so ganz anders. Die größte Ereignis der Weltgeschichte, das es auch bis heute ist, fängt an mit einem Gott, der anders ist. Und das bleibt auch so. Christus ist gekommen, den Menschen zu dienen. Christus ist gekommen, um uns die Liebe zu zeigen. Und Christus ist gekommen, um uns Gott zu zeigen. Er zeigt uns, dass uns ein liebender Gott ansieht und fragt, und stellt die Frage, ob jemand nach ihm fragt. In allen Geschehnissen, in allen Wirren dieser Welt, in allen Nöten dieser Welt, in allen Katastrophen dieser Welt ist ein Gott da, der diese Welt liebt. Der liebend auf diese Menschheit herabschaut, ob jemand klug ist, ob jemand bereit ist, zu sagen, mein Gott, ich bin schuldig geworden vor dir, vergib mir. Ich komme zu dir, ich frage nach dir. Ich habe kein Bild, ich bekämpfe alle Bilder, die ich habe in mir. Denn wir alle haben Bilder von Gott in uns. Und meistens, das weiß ich auch von mir selbst, meistens sind es keine guten Bilder, meistens sind es Bilder, die uns Angst machen. Darum möchten wir auch manchmal Gott nicht unbedingt dabei haben bei allen Dingen. Wenn wir in Not sind, da brauchen wir natürlich Gott. Da sind wir uns alle einig. Da ist auch diese Welt dabei. Da kann man Gott mal anbeten, da kann man auch mal beten. Wenn es mal ganz schief geht, kann ja nichts schaden. Aber meistens, bei anderen Dingen, da wollen wir Gott gar nicht dabei haben, weil wir sagen, Gott, mach mal ein Auge zu. Da könntest du ja mal ein Auge zudrücken. Ich weiß, jetzt mache ich was falsch, jetzt gehe ich falsche Wege, aber du bist ja gnädig, drück mal ein Auge zu. Ich gehe meine eigenen Wege. Ich glaube, da haben wir nichts begriffen von dem, wer Gott ist. Christus ist gekommen, weil er uns liebt, weil er die Liebe des Vaters uns bringen wollte. Er ist gekommen mitten in diese Menschheit hinein und mitten in unser Leben hinein, mitten in das Leben dieser Welt hinein. Und er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Wir haben kein anderes Bild von Gott als Christus. Das ist und bleibt das Bild. Und dieses Bild muss für uns genug sein. Und da fängt schon unser Problem an. Denn wir haben ja eine Vorstellung, auch in der Theologie teilweise, eine Vorstellung von Gott entwickelt, der doch auch immer wieder mal auch als Nothelfer benutzt wird. Wenn ich überzeugt bin, dass Gott mich ansieht, wenn ich überzeugt bin, dass es ein guter Gott ist, wenn ich überzeugt bin, dass es ein liebender Gott ist, dann bin ich nicht alleine. Dann bin ich auch mit meiner Not nicht alleine. Dann bin ich auch mit meinen Sorgen nicht alleine. Dann gibt es überhaupt keine Situation, wo ich alleine bin, wenn ich das wirklich ernst nehme. Auch wenn meine Gefühle mir manchmal wie Wolken sich vor dieses Bild schieben. Ich weiß, da ist ein Gott, der mich gnädig ansieht. Aber diesen Gott muss ich suchen. Dieser Gott ist da, aber er ist nicht so wie im Paradies einfach zugänglich, sondern ich muss ihn suchen und ich muss auch meine eigenen Gottesbilder einmal dran geben. Gott ist nicht manipulierbar. Gott tut nicht, was ich will, sondern Gott wird immer tun, was er will, weil sein Wille gerecht ist, weil sein Wille recht ist, weil er weiß, wie es geht und nicht ich. Und das hat er bewiesen auf dieser Erde. Die Jünger haben immer wieder versucht, ihn zu manipulieren und zu sagen, Herr, da musst du doch jetzt bleiben, du musst doch jetzt diesen Leuten dienen. Das ganze Volk ist jetzt da, jetzt sind alle gekommen, jetzt sind wir gerade so richtig in Schwung. Und der Herr sagt, ich muss auch noch woanders hingehen, lass sie alle stehen, geht woanders hin. Er hat immer wieder den Jüngern ganz unverständliche Reaktionen gezeigt. Er hat sich nicht vereinnahmen lassen von niemand, denn er ist Gott. Und das müssen wir begreifen, das müssen wir sehen. Er ist ein guter Gott. Für mich ist dieses Bild von Rembrandt, das ich jetzt vielleicht mal an der Wand zeigen möchte, so ein Ausdruck über den verlorenen Sohn. Da kommt dieses für mich hat dieser Künstler damals das so deutlich dargestellt. Dieser Vater, dass diese Vaterfigur, dass dieser Vatergott für mich ganz persönlich ein Gott wird, den ich suche und dem ich nachfolgen möchte von ganzem Herzen. Das sehen wir in diesem Bild, wie der verlorene Sohn zurückkommt, zerlumpt, keine Schuhe mehr und der Vater nimmt ihn an. Zum Unverständnis der Umstehenden, zum Beispiel, wenn wir seinen Bruder sehen, der etwas streng da reinschaut, oder auch die anderen, die so im Bild verschwinden. Für mich ist das immer wieder so ein Trost gewesen, dieses Bild, dass das ist der Gott, der mich sieht. Das ist der Gott, der mich ansieht. So sieht Gott mich an. Aber Gott ist souverän und Gott geht seinen Weg, nicht meinen Weg. Und diese Dinge gilt es zu überbrücken, weil wir alle in der Gefahr stehen, unsere eigenen Gottesbilder zu kreieren, zu machen. Weil wir alle in der Gefahr stehen, uns von einer Vorstellung von Gott zu machen. Und dann brauchen wir natürlich einen Gott, der so handelt, wie wir meinen, dass er handeln müsste. Auch in unserer Not. Es ist nicht zu erklären, warum Israel 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs sein musste. Gott hat zwar ihnen das als Strafe auferlegt, aber trotzdem, man könnte sich ja fragen, warum? Was hat es denn gebracht? Oder auch, wenn wir Hiob nehmen. Hiob ist so ein typisches Beispiel. Es ist nicht von ungefähr, dass Hiob das älteste Buch der Bibel ist. Auch hier haben wir wieder jemand, von dem man sich fragen muss, woher wusste er denn, wer Gott ist? Es war noch vor Abraham, es war noch vor den Zeiten, als Gott sich dem Volk Israel offenbart hat. Hiob musste durch Zeiten hindurchgehen, die sehr schwierig für ihn waren. Und er hat vielleicht nie verstanden, warum. Und trotzdem hat er an diesem Gott festgehalten. Er hat Gott nicht manipuliert, sondern er hat an Gott festgehalten. Und Gott hat sich zu ihm gestellt, auch nach schwerer Zeit. Er hat nach Gott gefragt, er hat sich nicht beirren lassen, diesen Gott zu suchen. Und ich glaube, dass dieser Weg diese Suche eine lebenslange Suche bleibt. Ein Kampf gegen die eigenen Gottesbilder ist lebenslang. Das ist nicht eine Sache, die ich heute jetzt begreife und einfach überwinde und dann weiß ich, wer Gott ist. Nein, ich muss immer wieder neu mich auf den Weg machen und sagen, Herr, wo bist du, wo bist du, wo gehst du hin? Genau wie auch die Jünger. Sich immer wieder neu haben führen lassen müssen. Herr, wohin gehst du? Bis dahin, dass er zu ihnen sagt, wollt ihr auch weggehen? Als er seine Rede gehalten hat und die Leute gesagt haben, das kann niemand hören, das ist zu viel, das geht nicht. Da müssten wir ja unser Leben aufgeben. Und das ist etwas zu viel verlangt. Wir nehmen ihn gerne als Heiler, wir nehmen ihn gerne als Helfer, wir lassen uns auch gerne von ihm durchfüttern, wir nehmen das alle gerne an, die ganze Sensation, das haben wir gerne. Aber jetzt bedeutet es ja, dass wir unser Leben aufgeben müssen. Das ist jetzt eine Nummer zu groß. So weit wollen wir, so haben wir das nicht gemeint, bis hin, dass er zu den Jüngern sagt, wollt ihr auch von mir weggehen? Und da ist es einfach notwendig, dass wir das für unser Leben irgendwann erkennen und sagen, ja, du bist der Einzige und du bist der Einzige, der zählt, auch in meiner Situation. Und nicht erst mit Gott gehen, wenn er die Situation für uns gelöst hat, sondern bereits mit ihm gehen, wenn die Situation noch in Schwierigkeiten ist. Ich habe mal eine Predigt gehört von David Wilkerson, der hat über dieses Lied des Mose gesprochen, das sie gesungen haben, als sie durch das Rote Meer durch waren. Als sie auf der anderen Seite waren und die Armee Ägyptens vernichtet war. Da haben sie ein großes Lied gesungen. Und da kann jeder ein großes Siegeslied singen. Und David Wilkerson hat gesagt, das war das richtige Lied, nur auf der falschen Seite. Und wir singen auch häufig das richtige Lied, aber meistens auf der falschen Seite. Wir singen es dann, wenn das Problem gelöst ist. Da kann aber jeder ein Lied singen, weil sich da jeder freuen kann. Die Herausforderung ist doch, das Lied zu singen, als sie noch auf der anderen Seite waren. Vor sich das Meer und hinter sich die Armee. Beides tödlich. Hinten ist die Armee, von der sie wussten, dass sie davon vernichtet werden. Und vorne ist das Meer, ist genauso tödlich, wenn man da ohne Schwimmweste hineingeht. So viel hatten sie nicht. Und da jetzt ein Lied zu singen und sagen, und trotzdem ist Gott mit mir, er schaut mich gnädig an. Und wenn Gott mit mir ist, wer will gegen mich sein? Und das ist die Herausforderung unseres Lebens, dass wir anfangen, Gott nicht mehr zu manipulieren, sondern anfangen und sagen, mein Gott, wenn du mich siehst, dann genügt es mir. Und ich will, dass du mich siehst. Und da kommt auch eine Schwierigkeit. Wollen wir wirklich, dass Gott uns immer sieht? Wollen wir wirklich, dass Gott in allen Dingen unseres Lebens so genau hinschaut? Wenn wir auch mal Wege gehen, von denen wir wissen, naja, das ist recht grenzwertig. Wir sind ja oft auch mal dabei, ein bisschen die Grenzen auszuloten und zu testen. Und interessanterweise, wenn immer wir die Grenzen überschreiten, fällt da kein Blitz vom Himmel oder passiert auch nichts. Das geht eigentlich. Aber vielleicht macht Gott ja mit diesem falschen Weg, den ich da gehe. In meiner Beziehung, in meiner Nachfolge. Ich nehme es nicht so genau, wo ich genau weiß, das sollte ich nicht tun. Nicht, weil ich Gesetze einhalte, sondern weil ich weiß, dass ich mir ein gnädiger Gott anschaut und ich beleidige ihn, wenn ich das tue. Es geht hier nicht darum, dass jemand mal in Sünde fallen kann. Das ist, das wissen wir, immer wieder gegeben. Wir sind schwache Menschen, die auch immer wieder von der Sünde umgarnt ist. Ich spreche davon, dass wir den Weg der Sünde gehen. Denn es heißt ja hier sehr deutlich, im ersten Psalm schon, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Dass wir hier auch achtsam werden. Ich will hier nicht ein neues Gesetz aufstellen, sondern ich will uns einfach herausfordern, in dem Bewusstsein ein Leben zu leben oder ein Leben zu entwickeln, dass Gott mich sieht. Und dass ich will, dass Gott mich sieht. Und ich will natürlich ihn in meiner Not dabei haben. Da habe ich keine Probleme. Und das ist auch gut so, weil ich weiß, wenn Gott das sieht, und mit Gott kann ich neu anfangen jeden Morgen. Denn seine Gnade ist jeden Morgen neu und seine Barmherzigkeit für und für, heißt es. Ist doch gut, wenn ich jeden Morgen neu anfange und sage, Herr, ich kann es nicht, denn der Tag ist zu schwierig für mich, aber in deinem Namen und mit deiner Gnade gehe ich und ich weiß, dass du das doch siehst, dass du meine Not doch siehst. Und wenn du sie heute nicht veränderst, dann bist du trotzdem mit mir und das tröstet mich, das soll mich trösten, das soll auch mein einziger Trost sein. Aber auch dann, wenn es mir gut geht, wenn ich keine Probleme habe, dass ich dann sage, Herr, schau mich an. Lass mich an deine Wege gehen, dass ich nicht übermütig über die Stränge haue. Lass mich, schau mich gnädig an. Ich möchte, dass du mich fröhlich anschaust und nicht traurig. Ich glaube, Gott schaut diese Welt sehr traurig an, auch wenn dieses schreckliche Unheil geschieht. Das geschieht ja nur deshalb, weil die Menschen nicht nach Gott fragen. Jemand, der so eine schreckliche Tat tut, hat keine Furcht vor Gott oder auch keine Furcht vor dem kommenden Gericht Gottes von irgendwelchen Dingen. Vielleicht hat er nie was davon gehört. Sonst würde man das nicht tun. Und das ist es, was in unserem Volk mehr und mehr verloren geht, diese Gottesfurcht. Und ich fürchte auch, dass diese Gottesfurcht auch in der Gemeinde etwas in Schieflage gerät. Dass wir uns immer wieder neu herausfordern lassen und sagen, Herr, du sollst mich sehen. Weil du ein guter Gott bist, weil du ein liebender Gott bist, weil du die Liebe selbst bist und weil du nur das Beste für mich willst, ob ich das jetzt verstehe oder nicht. Dass das so radikal wird in unserem Leben, im Laufe unseres Lebens, dass wir Wege, die ihm nicht gefallen, und wir kennen diese Wege, einfach abgebe. Dass ich auch meine Sorgen abgebe, denn sicherlich haben wir berechtigte Sorgen. Wir haben auch berechtigte Ängste. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist immer wieder eine Herausforderung. Aber wir sollen doch wissen, dass Gott diese Not schon getragen hat, dass Gott mich anzieht, dass Gott mich nicht alleine lässt in meiner Not und in meiner Angst. Und deswegen auch in meiner Krankheit mich nicht alleine lässt. Wir wissen alle, dass nicht immer jede Krankheit geheilt wird. Aber wir können doch diese ganzen Dinge leichter annehmen, wenn wir wissen, wir haben einen gnädigen Gott im Himmel. Wenn wir ihn erkannt haben, so wie Hiob das sagt. Hiob hat sich noch lange, 30 Kapitel lang, beschwert über seine Not, obwohl er Gott nicht abgesagt hat, aber er hat Gott herausgefordert. Und dann sagt er irgendwann mal, als er Gott reden hört, als er Gott sieht: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen und habe mein Auge dich gesehen. Und ich tue Buße in Sack und Asche und ich werde schweigen. Mein Auge hat dich gesehen. Und darum geht es mir heute Morgen, dass wir ihn sehen. Und dass das Bild, wenn wir ihn wirklich sehen, so wie hier den Vater, wenn wir so ein Bild entwickeln in uns, in unserem Leben, dass wir dann zum Schweigen kommen über unsere Nöte. Und dass wir dann bereit sind, so wie das Volk Israel es hätte machen sollen, hingehen zur Stiftshütte und sagen, mein Gott, du bist doch da. Ich bin nicht allein in der Wüste. Das kann mir niemand erzählen, denn dein Zelt ist mitten unter uns. Und heute ist Christus, ich bin bei euch, sagt er, alle Tage bis an der Weltende. Er ist mitten unter uns. Er lässt uns nicht alleine. Er sieht uns. Und wir wollen, dass er uns sieht. Oder wollen wir das nicht? Das ist die Frage. Will ich, dass Gott mich sieht? Will ich, dass er dabei ist? Will ich ihn mitnehmen in alle meine Nöte, in alle meine Probleme, in alle meine Sorgen? Ein Gott, der unsere Not sieht. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten, so sollst du mich preisen. Er hat uns alle diese Worte gegeben. Er hat uns sich selbst vorgestellt. Im Alten Testament, in den Psalmen und im Neuen Testament in Jesus Christus. Wir haben keine Entschuldigung. Wir wissen, wer er ist. Und trotzdem muss er immer neu gesucht werden und neu buchstabiert werden in deinem eigenen Leben, in meinem Leben, damit wir nicht verzweifeln und nicht verzagen, dass wir uns nicht von dieser Welt beeinflussen lassen und auch nicht von den Göttern dieser Welt. Die Götter dieser Welt, der Erfolg, der Reichtum, das Ansehen, der Stolz, der Hochmut, alles das sind Götter dieser Welt, die uns immer wieder umkreisen und immer wieder uns fangen wollen und sagen, du musst schon ein bisschen auf dich selber achten, auf deinen eigenen Erfolg, auf dein eigenes Vorankommen. Und uns immer wieder, diese Götter sind ja nicht irgendwo, die sind ja direkt viel näher als das Bild Gottes. Die schauen uns auch ständig an und denen müssen wir widerstehen lernen. Und sagen, ich will keinen Teil an euch. Alles Unsinn. Ich achte es alles für Unrat, sagt Paulus. Luther übersetzt es noch etwas deutlicher. Um Christus zu gewinnen. Das heißt, auch hier kommt wieder diese Sehnsucht oder dieser Versuch, Christus zu gewinnen, Christus näher zu kommen. Zu sagen, Herr, wenn du mich anschaust, wenn du mit mir bist, das soll mir genügen. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Oh Brüder und Schwestern, ich glaube, da haben wir immer noch genug zu tun. Denn wir fragen schon viel nach Himmel und Erde. Auch mit den Katastrophen dieser Welt. Natürlich gehen sie uns nahe. Es ist ja nicht so, dass sie uns kalt lassen. Das wäre ja auch nicht richtig. Aber dass wir sagen, Herr, sieh diese Welt gnädig an. Und lass mich ein Beispiel sein für diese Welt, dass sie sieht, da ist jemand, der auch in der Wüste lebt, aber der in der Wüste anders lebt und damit anders umgeht als ich. Da ist irgendetwas anders an dem. Ich weiß nicht, warum der fröhlich sein kann. Das gibt's eigentlich gar nicht. Vielleicht bist du jemand, der genau dieses Zeugnis geben kann, weil deine Situation einfach keinen Anlass gibt, fröhlich zu sein. Vielleicht lebst du anders als diese Welt, du gleichst dich nicht dieser Welt an. Vielleicht bleibst du auch ein Stück einsam, weil das der richtige Weg ist. Und suchst nicht die Beziehung, die die Welt heute einfach sucht, nur um vorübergehend fröhlich zu sein. Und wir da großes Verständnis dafür haben. Das kannst nur du entscheiden. Niemand kann dich dazu zwingen und niemand darf dich dazu zwingen. Auch die Gemeinde darf dich dazu nicht zwingen. Wir können immer nur einladen und sagen, da ist ein Gott, der dich sieht. Und das ist ein Gott, der dich gnädig ansieht. Da ist ein Gott, der das Beste für dich will. Begreif das doch. Lass doch das andere. Lass doch die Spötter spotten. Geh da doch nicht hin. Denn du wirst dagegen nicht ankommen. Das ist auch klar. Wer sich in Versuchung begibt, der kommt darin um. Wir müssen nicht immer die Grenzen ausloten, sondern wir müssen, bevor wir da hingehen, schon mal Gott fragen und sagen, Herr, du siehst es doch, du siehst mich doch. Hilf mir doch, gib mir doch die Kraft, den rechten Weg zu gehen und gib mir auch die Kraft zu widerstehen. Wir müssen diesen Kampf gegen die Sünde aufnehmen, unser ganzes Leben lang. Das hat Gott uns aufgetragen. Das ist die Herausforderung eines Christenlebens. Aber das kann ich doch nur, wenn ich mich auf den konzentriere, der mich gnädig anschaut. Das kann ich doch nicht aus mir heraus, weil ich jetzt ein guter Mensch sein will. Das reicht nicht, das haben viele probiert. Nein, wir müssen unseren Blick auf diesen Gott lenken. Und wenn dein Gottesbild noch veränderungsbedürftig ist, wenn es noch ein Gott ist, der dir bedrohlich erscheint, dann schau ihn dir an, wie in diesem Bild gezeichnet. Und sag, Herr, zeige mir das. Zeige mir, gib mir ein Hiob-Erlebnis. Nun hat mein Auge dich gesehen, nun weiß ich, wer du bist. Du bist der Schöpfer Himmels und der Erden. Du bist der Gnädige. Du bist der, der ans Kreuz gegangen ist für mich, der sein Leben gegeben hat für mich. Du bist es, du. Ich lasse mir keinen anderen Gott mehr einreden, egal was ich alles in meinen Gedanken habe und egal was ich gehört habe. Ich will diesen Gnädigen, diesen barmherzigen Gott, aber ich will ihn auch, dass er mir genügt. Ein Gott, dem unsere Einsamkeit nicht verborgen ist. Wende dich zu mir, heißt es im Psalm 25, 16. Und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Das hat auch damals David schon gewusst. Das haben die Psalmschreiber auch schon gewusst. Aber sie haben gesagt, Herr, wende dich zu mir. Schau mich gnädig an, hier bin ich in meiner Einsamkeit. Lass mich nicht auf falsche Wege gehen. Und wenn ich auf falschen Wegen bin, dann hilf mir, aus diesen Wegen wieder rauszukommen, damit ich dein Bild anschaue. Damit ich dir treu bleibe. Und wisst ihr, das Problem ist ja dies, dass Gott uns absolute Freiheit gegeben hat. Jeder Mensch kann entscheiden, wie er will. Und die Menschen entscheiden auch. Wir sehen das. Ich glaube, wir unterschätzen die Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Und das ist auch unsere Schwierigkeit. Wir wären ja ganz froh, wenn Gott mal die eine oder andere Versuchung aus dem Weg räumen würde. Die eine oder andere Prüfung aus dem Weg räumen würde. Dass er uns mal einen geraden Weg gehen lässt. Aber wisst ihr, der gerade Weg ist der Weg dieser Welt. Der steinige und steile Weg ist der Weg der Nachfolge. Und wenn ich das weiß, dann ist es nichts Ungewöhnliches, wenn da Steine in meinem Weg stehen. Dann weiß ich, ja, das ist der Weg. Ich bin auf dem richtigen Weg. Herr, gib mir deine Hand. Und hilf mir, ich will nicht ohne dich gehen. Du bist es. Der Gott, der unsere Ängste durchlitten hat. Da heißt es auch in einem Psalm, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Niemand hilft mir aus meiner Angst, wenn du mir nicht hilfst. Und darum können wir auch unsere Ängste jeden Morgen neu ihm geben. Und unsere Sorgen ihm neu geben und sagen, Herr, hier, für diesen Tag gebe ich dir meine Angst. Heute habe ich keine Zeit, ängstlich zu sein. Heute will ich ohne Angst leben. Was morgen ist, weiß ich nicht. Und dann mache ich mir auch keine Sorgen. Aber bitte heute, hilf mir, dass ich in diesen Tag im Aufblick zu dir leben kann. Manchmal müssen wir kurzfristig denken. Manchmal auch langfristig. Aber immer muss er in der Mitte stehen. Ein Gott, der unsere Schwachheit sieht. Da heißt es im Hebräer, der da könnte mitfühlen mit denen, die da unwissend sind und irren, dieweil er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. Jesus selbst hat die Schwachheit erlebt. Jesus selbst ist versucht worden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde, heißt es im Hebräer 4,15. Wir haben einen Gott, der selbst das erlebt hat, was du erlebst. Und darum kannst du mit ihm reden, mit jemandem, der Erfahrung hat in den Dingen. Gott ist nicht ein Gott, der weg ist, der weit weg ist, der in seinem Palast irgendwo wohnt, der irgendwo ein Gott ist, der über den Dingen schwebt. Nein, Gott ist der, der diese Schwachheit angenommen hat und der sie durchlitten hat, um sie selbst zu erleben, um sie zu verstehen. Ein Gott, der sich nicht scheut, mit uns durch die Wüste zu gehen, und wenn sie 40 Jahre dauert. Gott hat sein Zelt nie genommen und hat gesagt, jetzt reicht es mir, es wird zu heiß bei euch hier. Und überhaupt seid ihr viel zu undankbar. Ihr seid es doch nicht wert, dass ich bei euch bin. Jetzt habt ihr 40 Jahre nichts gelernt. Gott hat sein Zelt nicht von diesem Volk genommen. Und Gott hat auch sein Zelt nicht von deinem Leben genommen. Egal wie lange du unterwegs bist oder egal wie lange du ihm vielleicht auch aus dem Ruder gelaufen bist oder wie oft. Er hat sein Zelt dort stehen lassen. Er schaut dich an. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar. Wunderbare Geschichte, denn sie wurde ja gerade in die Wüste geschickt. Sie, die das verheißene Kind, das Abraham unter ihrem Herzen getragen hat, die dem großen Abraham eigentlich gedient war, die mit dem großen Abraham zusammen war, diesem Mann Gottes, der schickt sie in die Wüste. Er sagt einfach zu Sarah, nimm sie, mach doch, was du willst mit ihr. Ist mir doch egal. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir solch eine Demütigung und solch eine Verachtung überhaupt überwinden würden. Und schickt sie in die Wüste. Und ob sie dort drauf geht, interessiert keinen Menschen. Aber Gott ist da. Und da sieht sie Gott und sagt, habe ich nicht den gesehen, der nach mir geschaut hat, der sich um mich gekümmert hat, habe ich ihn nicht persönlich gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht und geht zurück. Und sie wird die Mutter eines großen Volkes. Ein Gott, der an unserem Leben Anteil nimmt, wie sonst niemand. Auch das ist wichtig zu sehen. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen, den besten Weg, steht im Psalm 25, Vers 12. Er wird ihn unterweisen, den besten Weg. Wenn du den besten Weg in deinem Leben geben willst, dann geh diesen Weg mit Jesus, geh diesen Weg in seinen Fußstapfen. Und lass dir von niemandem erzählen, dass dieser Weg nicht der beste Weg wäre. Lass dir kein Angebot machen, denn es gibt auf dieser Erde kein Angebot, das diesen Weg übertreffen könnte. Dazu brauchen wir den Glauben, dazu brauchen wir die Überzeugung, dazu brauchen wir das Wort Gottes, das in uns leben muss. Dazu müssen wir ihm Glauben schenken, denn Gott gibt uns das und bietet uns das an. Und wir können es im Glauben annehmen oder wir können es ablehnen. Es bleibt bei uns. Wir entscheiden. Ganz souverän, ganz alleine, nicht manipuliert, denn Gott manipuliert niemanden und hat noch niemals jemand manipuliert. Darum werden wir auch mit dem Heiligen Geist erfüllt und der Teufel kommt, um uns mit seinem Geist in Besitz zu nehmen. Darum gibt es im Christentum auch keine Besessene, sondern Erfüllte. Weil Gott uns erfüllen möchte, weil Gott uns etwas schenken möchte, im Gegensatz zu dieser Welt, die uns immer wieder manipulieren und vereinnahmen möchte und uns verführen möchte. Das müssen wir sehr klar und sehr deutlich sehen, dass wir da widerstehen können. Ein Gott, in dessen Angesicht Trost, Vergebung, Liebe und Angenommensein zu finden ist. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, heißt es hier. Wenn wir ihn ansehen, dann werden wir erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden werden. Und bei, heißt es in Psalm 34, Vers 6, und Jakob sagt einmal, und Jakob hieß die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen, heißt es im 1. Mose 32, 31. Ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und das wünsche ich uns, dass unsere Seele gesund wird. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir genesen, heißt es hier. Dass wir aufhören, die Erfüllung irgendwo anders zu suchen, weil wir überzeugt sind, dass sie nirgends anders zu finden ist. Diese Überzeugung, die kommt nicht einfach so von heute auf morgen. Diese Überzeugung ist eine Lebensüberzeugung, ist ein Lebensstil, der mehr und mehr, und je länger wir unterwegs sind, umso mehr in unserem Leben Gestalt gewinnen muss. Und damit wird unser Leben frei, Brüder und Schwestern. Damit werden wir frei. Das ist der Weg zur Freiheit. Das ist der Weg zur Souveränität in unserem Leben. Dass wir unabhängig werden, denn was kann dem schon geschehen, mit dem Gott ist? Der auf das Leben zugeht. Weder der Tod noch das Leben ist für ihn eine Gefahr und birgt für ihn eine Gefahr. Denn Gott steht über allem und er ist unterwegs mit diesem Gott. Und wenn Gott uns so ansieht, wenn wir diesen Gott so sehen, wie er ist, dann ist dieses Ansehen Gottes ein Trost jeden Morgen, dass ich sagen kann, Gott, zu dir kann ich wenigstens gehen, wenn auch nichts anderes mehr da ist. Und zu dir will ich gehen, weil ich will gar keine andere Antwort haben. Ich will von dir die Antwort haben. Und wir müssen die Quellen der Finsternis, wir müssen die Dinge, die dieses Bild uns verdecken wollen, aus dem Weg schaffen. Und das ist die Sünde, Brüder und Schwestern. Das ist das Einzige, was uns hindert, Gott zu sehen, wie er ist, ist die Sünde. Immer und immer wieder. Darum warnt auch das Neue Testament. Die ganze Bibel warnt uns immer wieder davor, tu es nicht, lass das Dunkel nicht zu. Wenn es sich auch immer wieder noch so verführerisch ankommt und der Engel, der Böse kommt als Engel des Lichts, er kommt ja nicht als eine dunkle Wolke daher, sondern er kommt mit einer Versuchung, die sich so gut anfühlt. Dass wir immer wieder jede Versuchung oder jeden Lebensweg neu prüfen und sagen, Herr, was sagt dein Wort dazu? Kann ich das tun? Und wenn im Wort Gottes eine klare Aussage darüber steht, dann lasse ich es. Freiwillig, vorsätzlich, weil ich meinen Gott um das Angesicht Gottes nicht verlieren will. Weil mir das so wichtig geworden ist. Der gottlosen Weg aber ist wie dunkel, heißt es. Sie wissen nicht, wo sie fallen werden, steht in Sprüche 4, Vers 19. Im Hiob lesen wir, es ist ein interessantes Wort, das Auge des Ehebrechers hat Acht auf das Dunkel. Und er spricht, mich sieht kein Auge und verdeckt sein Antlitz. Das ist wie kleine Kinder, wisst ihr, die dann so rumgehen und sagen, wo bin ich? Ich bin weg, such mich. Indem sie ihre Augen verdecken. Jetzt bin ich nicht mehr da, sagt meine Kleine immer. Jetzt bin ich nicht mehr da. Und genauso ist das hier. Genauso sind wir Menschen. Wir machen die Augen zu, halten die Hand davor und sagen, jetzt bin ich nicht mehr da, Gott sieht mich nicht mehr. Das heißt es auch gleich hier, so macht es der Ehebrecher. Er sucht das Dunkel, er sucht die Abwege Und zu Gott sagt er, jetzt bist du nicht da, denn ich mache es ja im Dunkeln. Das ist wie im Islam. Da müssen im Islam die Frauen auch nachts beerdigt werden, dass Gott nicht zuschauen muss. Eine Verachtung, die nicht zu übertreffen ist. Das wissen die wenigsten. Weil im Islam gibt es bestimmte Orte und bestimmte Räume, in denen Allah nicht hinschauen kann. Das hat Mohammed sehr clever eingebaut. Er wusste ganz genau, da gibt es Dinge, da sollte Allah nicht so zuschauen. Also gibt es auch Gebiete, wo Allah nicht hinschaut. Brüder und Schwestern, auch wir haben solche Vorstellungen in unseren Gottesbildern oft da. Ja, da musst du jetzt nicht hinschauen. Das Auge ist das Leibeslicht. Wenn nun dein Auge einfältig ist, also das heißt, wenn dein Auge ohne Falsch ist, so ist dein ganzer Leib Licht. So aber dein Auge ein Schalk ist, schreibt Luther, so ist auch dein Leib finster. So achte auf deine Augen, was du siehst. Dass du nicht alles mitnehmen musst mit deinen Augen, weil es könnte dir deine Sicht verwischen. Es könnte dir innerlich etwas kaputt machen und du siehst Gott nicht mehr, wie er ist. Du lässt dich verführen. Dass wir doch Menschen werden, die Gott alle Zeit anschauen und die von Gott alle Zeit gesehen werden können. Und beide freuen sich. Gott freut sich über meinen Weg und ich freue mich über Gottes Wege in meinem Leben. Dass wir da nicht nachlassen. Und keiner ist dazu klein, keiner ist zu jung, keiner ist zu alt. Und wir als Christen, auch in dieser Gemeinde, haben die unglaubliche Chance, dieses Wort zu kennen, diesen Gott zu kennen. Sonst wären wir ja nicht hier, diesem Gott nachzufolgen und dieses Bild immer mehr und mehr in uns wirksam werden zu lassen. Wir sollten das als Chance erkennen. Wir sind nicht in der Gemeinde, um eine christliche Pflicht zu erfüllen, sondern wir sind in einer Gemeinde, um diese große Chance, Gott näher zu kennenzulernen, zu nützen. Deswegen hat Gott uns in diese Gemeinde hineingestellt. Und darum ist diese Gemeinde viel mehr als nur ein Verein, wo man sich halt sonntags mal trifft, um die religiösen Gefühle etwas aufzupäppeln. Nein, das ist eine, also die Gemeinde ist ein Ort, wo wir das miteinander einstudieren, wo wir uns da miteinander immer wieder auch ermutigen und sagen, ja, wir wollen das Antlitz Gottes suchen. Wir wollen sein Angesicht suchen, weil nur in seinem Angesicht ist Heil. Und da wollen wir nicht nachgeben. Lasst uns als Menschen leben, die sich darüber freuen, dass Gott sie ansieht. Ja, deren Lebensgrund und Lebensinhalt darin besteht, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist das, was ich will. Ich will in deiner Gegenwart leben, Gott. Lasst uns zu Menschen werden, die darauf Acht haben, würdig zu wandeln. Damit dieser Gott, der sie sieht, sich über unseren Wandel freut und gerne auf uns herabsieht. Möge Gott uns dieses Bedürfnis neu in unser Herz legen heute Morgen. Dass du mit diesem Vorsatz nach Hause gehst heute und sagst, ich will dich sehen, Herr. Und was auch immer ist in meinem Leben, ich will mit dir da durchgehen. Ich will es nicht mehr alleine tun. Ich will der Sorge keinen Raum geben. Ich will der Not keinen Raum geben. Ich will das alles mit dir durchgehen. Und wenn ich durch die Wüste gehe, so werde ich am Zelt immer wieder mich hinknien und sagen, mein Gott, du bist da. Und wenn du da bist, dann ist es genug. Möge Gott uns dazu segnen.